Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Herzlich willkommen bei Plus 1. Und Plus 1 bedeutet immer ja eine Bereicherung, kann man sagen. Und in diesem Fall ist das die Geschichte von Michael und meiner Namensvetterin Sonja. In dieser Geschichte lernen wir unter anderem etwas über die Wichtigkeit unserer Identität. Es ist eine historische Geschichte, die im Österreich des Zweiten Weltkriegs beginnt. Und erzählt wird sie uns von meinem Kollegen Henry Bernhard, Deutschlandfunk-Korrespondent in Thüringen. Hallo Henry.
Hallo.
Du machst ja oft so historische Geschichten für uns zum Thema DDR, vor und nach der Wende. Das liegt dir sehr am Herzen, das Thema. Oder der Umgang mit gebrochenen Biografien. Eben jetzt, wie angekündigt, Zweiter Weltkrieg. Vor kurzem hast du uns eine Geschichte eines Wehrmachtssoldaten aus Bordeaux erzählt. Schläfst du irgendwie mit einem Geschichtsbuch unterm Kopfkissen oder wo kommt deine Begeisterung für Historisches her?
Ja, das ist einfach eine Begeisterung und Interesse an Geschichten, an Menschen, an Lebensgeschichten, die einfach in die Geschichte reingeworfen werden, in das, was da so passiert und dann damit irgendwie klarkommen müssen. Mhm. Und manchmal entwickeln die sich da sozusagen mit dem Hauptstrom, aber manchmal auch ganz im Gegensatz dazu. Und wie sich Menschen da verhalten, das finde ich einfach sehr interessant. Und das möchte ich verstehen, warum sie sich so verhalten.
Und heute hast du uns die Geschichte von Michael und Sonja mitgemacht.
Da so ist es, genau.
Leg mal los.
Ja, es ist eine Geschichte vom Ende des Zweiten Weltkrieges. Ich habe nochmal nachgeschaut, 2006 war das erste Mal, dass ich einen kurzen Artikel darüber gelesen habe, dass im Frühjahr 1945 zehntausende Kosaken in Südtirol, also in Österreich, gestrandet sind und dass ihnen dort Schreckliches widerfahren ist. Dann habe ich recherchiert, was machen Kosaken in Tirol, was sind überhaupt Kosaken? Ich wusste genauso viel wie du, hast ja eben schon gesagt. Mhm. Und bei der Recherche habe ich dann festgestellt, dass sich in Lienz 1945 eine wirkliche Tragödie abgespielt hat, die für die Tiroler, aber auch für die Kosaken bis heute prägend ist. Und dann habe ich aber noch erfahren, dass es noch mindestens zwei Überlebende von damals gibt, von dieser Tragödie in Osttirol. Und die habe ich besucht. Und einer, mit dem ich gesprochen habe, ist Michael Rainer.
Das ist jetzt die Geschichte von meiner Kindheit her. Ich bin nämlich ein Kriegsrelikt, ein Überbleibsel vom Krieg. Meine Mutter kenne ich nur von ihren Taten her. Bildlich habe ich, kann ich's, ich habe schon ein Bild von ihr. Hier oben steht eins. Aber wie sie war, mit 5 Jahren, wissen Sie, kann man es nicht sagen, wie war die Person oder was war die Person. Sie war halt wahrscheinlich für mich die Mutter, nicht? Vom Vater habe ich überhaupt kein Bild, auch keine Ding, nichts. War beides Kosaken, ja.
Ja, und Rainer ist zwar Österreicher, also hat die Staatsbürgerschaft natürlich, ist aber auch als Kosake geboren in Odessa in der Ukraine am Schwarzen Meer. Er hat mir auch den Ausweis gezeigt, den er noch hat. Er weiß also zumindest, wo er herkommt und wie er heißt. Damals hieß er Michael, jetzt halt Michael. Lebt jetzt in einem Dorf bei Lienz, züchtet dort Bienen. Und Erinnerungen an seine frühe Kindheit hat er nur sehr, sehr wenig. Mhm. Aber noch weniger wusste dann Sonja Waldner. Das ist sozusagen die zweite Überlebende von dieser Tragödie. Sie wusste weder, wie ihr ursprünglicher Name war, noch woher sie kommt, denn sie war 1945 noch ein Baby.
Es gibt ja viele Geschichten über mein Leben. Die anderen haben erzählt, dass ich mit einem Korb wie Moses an der Trau dahergeschwommen bin. Das ist ja lustig. Und die anderen, da gibt es 9 verschiedene. Das gibt's gar nicht. Und die anderen haben gesagt, man hat mich vor die Haustür oben beim Reaper hingestellt und die haben mich in der Früh noch gefunden. Und also da gibt's viele Geschichten. Und ich bin neugierig, ob die andere auch wahr ist, wenn ich einmal in den Himmel komme, was man an meine Mutter erzählen wird.
Ja, und wie und warum diese beiden in Österreich gestrandet sind, der Michael und die Sonja, und wie sie überlebt haben, vermutlich anders als ihre Eltern, und wie wichtig es auch ist, zu wissen, wer man ist und woher man kommt, darum soll es eigentlich heute gehen in der Geschichte.
Und Sonja und Michael, die machen ja nur sehr, sehr vage Andeutungen über ihre Herkunft bisher, so mit dünnen Erinnerungen und Gerüchten. Henry, du hast uns erzählt aber, dass sie Kosaken sind. Was bedeutet das denn eigentlich?
Ja, die Kosaken waren ein Volksstamm oder sind es auch noch, die hauptsächlich in der Ukraine und in Russland an der Südgrenze des Zarenreiches, später der Sowjetunion, gelebt haben und noch leben, die aber eine ganz spezielle Rolle auch im Zweiten Weltkrieg gespielt haben. Und ich habe da nochmal was aus dem Archiv rausgesucht, wo wir jetzt mal kurz reinhören wollen. Das ist eine alte Wochenschau aus der Zeit des Nationalsozialismus.
Die Kosakenverbände, die sich der deutschen Wehrmacht angeschlossen haben, gehören zu den erbittertsten Feinden des Bolschewismus. Jeder dieser Offiziere und Männer kennt nur ein Ziel, Vernichtung des bolschewistischen Todfeindes.
Ja, und dazu sieht man halt dann diese Bilder, wie diese Kosaken reiten auf ihren Pferden, ganz verwegen, in Wehrmachtsuniform, aber halt mit Kosakenmützen. Sie haben also an der Seite der Wehrmacht gekämpft. Und das ist das Interessante, dass sie sozusagen eigentlich schon immer im Widerstand waren gegen die Sowjetunion, gegen die Bolschewiki, die ja 1917 die Macht übernommen haben. Sie haben damals schon gegen die gekämpft. Teile von ihnen sind dann nach Westeuropa ins Exil gegangen. Und im Zweiten Weltkrieg sahen sie eben Hitler und auch die Wehrmacht als Befreier von Stalins Terrorherrschaft und teilten auch zum Teil deren Ideologie. Wir haben das ja eben gehört, also dass sie ihr Ziel Vernichtung des bolschewistischen Todfeindes seien. Und in dieser alten Wochenschau gibt es auch noch eine Fahne zu sehen mit der russischen Aufschrift: Im Namen der orthodoxen Christenheit kämpfen die wahren Söhne des Dons entschlossen gegen die Juden. Also da war man sich ideologisch auch einig mit den Nationalsozialisten. Und mit den Siegen der Roten Armee wurden dann im Sommer 1944 im Osten, also in der Sowjetunion, von der Wehrmacht 35.000 Kosaken evakuiert, damit sie sozusagen nach Westen ziehen konnten, damit sie nicht Stalin in die Hände fallen. Und mit 50 Zügen hat man die dann westwärts transportiert. Und dabei war ja dann auch der kleine Michail Nikolajewitsch, wie es in seinem Pass steht.
Und das ist die einzige Erinnerung, praktisch gesagt, an meinen Vater. Der musste wohl auch eine Uniform gehabt haben, und zwar aus dem Grund, ich habe von ihm ja auch Ohrfeige gekriegt. Und zwar habe ich seinen Dolch in die Finger gehabt, ja, als Stopsel. Ne? Der hat mich so imponiert. Erstens war das eine schöne Kordel rum. Und der Schaft, dass man da aus- und einziehen hat können, nicht von den Dolch da, das hat mich halt imponiert. Und die war da eben gerade schon damit am Spiel. Nicht? Er hat dann gesagt, lass das sein und nicht mehr. Und dann hat es Batsch gemacht. Also diese vergesse ich nicht. Deswegen muss er ja bei den Soldaten gewesen sein, weil sonst hätte er ja keine Dolch am Tisch liegen lassen. Ja, und das ist die einzige Erinnerung, praktisch gesagt, an meinen Vater.
Also, ja, das war der Michael. Man kann sich eben nicht aussuchen, woran man sich erinnert aus der Kindheit.
Ne? Aber es klingt so, Michael als kleiner Junge fand das irgendwie spannend und toll, dass sein Vater da irgendwie ein Soldat war.
Ich glaube, kleine Jungs finden das sehr oft ganz toll, das Militärische und Waffen und so weiter. Und möglicherweise hat er sich halt auch gerade deshalb gerade an diese Szene erinnert. Also er sagt ja selbst, das ist die einzige Szene, an die er sich überhaupt erinnert, an seinen Vater. Ja? Das ist nicht viel. Ja, und die waren halt unterwegs Richtung Westen damals. Und ihre neue Aufgabe der Kosaken war dann, die Partisanen in Jugoslawien und auch in Italien zu bekämpfen. Das haben sie sehr brutal gemacht und wurden dafür auch sehr geschätzt von der Wehrmacht. Die hatten ja auch dann deutsche Offiziere. Und sie sollten sich dann, also dann auch die Familien, Frauen, Kinder und so weiter, im nordöstlichsten Zipfel Italiens ansiedeln, zwischen den Dolomiten und Slowenien, und sollten dort richtig eigene Städte gründen. Und die dort lebende Bevölkerung bis dahin wurde vertrieben dafür. Also davon weiß man ja eigentlich heute auch nicht mehr richtig viel. Mhm. Und vom Weg dorthin hat der damals inzwischen vierjährige Michael auch noch eine Erinnerung.
Von dem Transport von der Kosakenstadt, von den Frauen und Kindern, sind noch bei mir ein bisschen in Erinnerung auch. Nicht? Von mir nach Italien irgendwie sind wir von der Fliege angegriffen worden. Nicht? Und dann hat er der Zug halt angehalten. Und da sind die Leute aus den Waggons rausgesprungen. Und meine Mutter, das kann ich mich noch heute drinnen auch noch, als Kind mit 4 Jahren, die hat mich aus dem Waggon rausgeschubst und im Bahndamm. Da bin ich dann gelegen und sie ist runtergesprungen auch und hat sich über mich gelegt, damit mir nichts passiert. Du bleibst geschützt, ich leg mich auf dich. An das Bild, an das Ding kann ich mich heute tue ich mich auch noch erinnern. Das ist also etwas, was man sein Leben nicht vergisst.
Ja, das ist wiederum die einzige Erinnerung an seine Mutter, die er hat. Ja, ob der Zug dann weiterfuhr, ob es Tote bei dem Angriff gab, wo sein Vater währenddessen war, daran kann er sich eben auch nicht erinnern. Aber sie kamen eben in Italien an, die Einheimischen wurden vertrieben und aus dem italienischen Alessio wurde dann Nowotscherkassk. Und Michaels Mutter bekommt dann dort auch noch ein Kind, stirbt aber schon im Kindbett und das Kind stirbt auch. Und im April 1945 ist Italien für die Kosaken nicht mehr richtig sicher. Es gibt immer wieder Partisanenangriffe, die Front rückt näher, der Briten von Süden. Und sie müssen sich zurückziehen nach Norden, also nach Österreich, nach Osttirol. Und es gibt dann einen kilometerlangen Trek durch die Karnischen Alpen. Man muss sich das vorstellen, das war Ende April, Anfang Mai. 30.000 frierende und seltsam gekleidete Menschen schleppen sich da hoch, Serpentine um Serpentine. Sie werden ab und zu auch noch angegriffen. Sie sind auf kleinen Pferden unterwegs mit kleinen Panierwagen, alte, kranke, schwangere Kinder. Die meisten schaffen es auch und lassen sich in provisorischen Lagern rund um Lienz, das ist dann wiederum in Osttirol, nieder. Und man muss sich da vorstellen, das sind so 20.000, 30.000 Kosaken, 5.000 Pferde und auch ein paar Dromedare dabei, die dort ja auch noch niemand gesehen hat. Und in Lienz in der Stadt leben 8.000 Menschen. Das heißt, viermal so viele, wie dort überhaupt leben, lassen sich da draußen nieder. Also es war wirklich eine gewaltige Menschenmenge, die sich dort ansammelte. Und die Leute hatten natürlich auch Angst vor den Leuten, ja, weil sie sahen fremd aus, sie waren bewaffnet. Und ich habe eine Frau noch gefunden in Lienz, dann, die konnte sich noch erinnern, wie das war, als die Kosaken damals ankamen.
Dann hat der Vater gesagt, tut mal alles schnell verstecken. Dann haben wir halt unser Butterhäfen und das Schmalz und das haben wir nachher in die Zimmer getragen und die Speckseiten haben wir im Korn versteckt. Und schnell, schnell, und dann waren die eh schon da. Der Gatter ist aufgegangen und ein ganzer Trott von Kosaken. Wir wussten es noch nicht, dass Kosaken sind. Die haben so komische Fellmützen aufgehabt, aber sonst haben sie unsere Wehrmachtsuniform angehabt. Das Heu haben sie uns von Stadl weggefressen, die Pferde. Gell? Und dann hat der Vater gesagt, ja, Schau mal. Es ist alles belagert mit Pferden. Die fressen das ganze Gras weg. Heuer haben wir keine Heuernte. Es war ein bisschen komisch, aber der Vater hat sich wirklich gefürchtet. Er hat gemeint, er hat zu hören gehört, die besetzen jetzt Osttirol und wir müssen gehen, womöglich. Man weiß ja nicht, wie es ist. Und da ist der Herr Bürgermeister da in die Engländer entgegengefahren. Sie sollen sich ein bisschen eilen. Wir haben da die Kosaken. Wir sind von den Kosaken belagert.
Also, ja, ich muss den Namen noch nachliefern. Das war Anni Gruber aus Lienz.
Und dann kommen immer, ich muss versuchen, mir das vorzustellen, da kommen da so 30.000 Kosaken, du hast gesagt, weiß ich nicht, 5.000 Pferde, noch ein paar Dromedare. Genau, ja. Die sind irgendwie aber ja auch heimatlos. Ne? Erst nach Italien, jetzt nach Osttirol. Sind die dann in Osttirol dann sicher? Weil beäugt werden sie ja.
Sie fühlen sich zumindest sicherer als in Italien dann noch, weil keine Partisanen sie mehr angreifen. Und sie hoffen eben sehr auf die britische Fairness im Umgang auch mit dem Feind. Die Briten kommen dann auch, besetzen diesen Teil von Österreich und bringen dann auch Ordnung in das Chaos vor dem Ort. Die Kosaken werden in einer ehemaligen Wehrmachtsbarackensiedlung außerhalb von Lienz untergebracht. Das ist zwar abgezäunt dort, aber sie sind nicht allzu gut bewacht. Und man sieht auch daran, wie locker die Briten mit denen umgehen, die ja noch am Tag zuvor sozusagen auf der anderen Seite gekämpft haben, denn sie waren ja der Feind. Ja. Mhm. Und gerade das hat mir auch der Michael noch bestätigt, denn er erinnert sich noch dran, wie das war damals mit den Briten auch und in dieser Baracke dort zu leben. Und wir sind dann dort hingegangen und dort hat er mir das dann nochmal erzählt.
Das ist die Bauer Baracke. Das weiß ich noch, dass wir ganz weit zurücklaufen mussten. Das war die letzte Baracke, da ist nichts mehr gewesen, da ist der Zaun gewesen. Und ich kann mich noch entsinnen, dort ist immer einer gestanden, ein Soldat oder ein Kosak oder was es war, ist ja gleich. Und dann habe ich mich immer zwischen seine Füße mich rausgestohlt. Das war ja nicht so streng dort unten. Ne? Und war weg. Nicht? Und dann hat man sich mit anderen Kindern da gespielt wahrscheinlich. Nicht?
Also wir hören, dass die Kosaken, dass sie freundlich behandelt werden von den Briten, aber sie sind dennoch in einer beklemmten Lage, denn sie haben ja den Krieg an der Seite der Wehrmacht verloren, das muss man sagen. Und der Rückweg nach Russland oder in die Ukraine ist ihnen ja versperrt, denn sie sind Verräter und würden da sehr schwer bestraft werden. Das wissen sie, also machen sich auch keine Illusionen. In Österreich bleiben können sie auch nicht so richtig und ihre Hoffnung ist dann, mit Hilfe der Engländer nach Kanada oder Australien auswandern zu können.
Wir haben gerade eben schon gehört, die Kosaken, die sind ein bisschen zur Ruhe gekommen jetzt in Österreich. Keiner verfolgt sie mehr. Die Briten scheinen ihnen wohlgesonnen. Aber du hast auch gesagt, dass das alles in einer Tragödie endet. Warum denn und wie?
Also ich erzähle es mal aus der Perspektive der Kosaken, ohne das ganze Wissen, was wir heute haben. Mhm. Also wir gucken einfach mal so drauf, was haben die damals erlebt. Sie fühlten sich bei den Briten sicher. Dann kam der 27. Mai 1945, also der Zweite Weltkrieg in Europa, gerade 3 Wochen beendet. Da erzählen die Briten den Kosaken, dass sie an einer Konferenz teilnehmen sollen. Also die Männer, vor allem die Offiziere. Und man machte sich dann Hoffnung, es ging sicher um ihre Zukunft, möglicherweise um die Auswanderung. Die Offiziere werden in Ausgehuniform auf etwa 60 LKWs verladen und fahren Richtung Osten. Und fahren recht weit. Und das kommt den Kosaken schon recht komisch vor. Bald steigen dann noch schwer bewaffnete Briten zu. Und es wird dann klar, die Konferenz war eine Falle. Mhm. Es geht dann nach Judenburg, 200 Kilometer östlich. Hier trennt ein Fluss, die Mur, die britische und die russische Besatzungszone, in die ja Österreich damals auch aufgeteilt war. Und die Lastwagen mit diesen 2000 kosakischen und deutschen Offizieren werden über die Brücke gefahren. Sie werden dort sofort festgenommen, die Leute. Es gibt sogar erste Erschießungen. Also 60, 70 Offiziere, schreibt man heute, wurden damals erschossen. Für die anderen ging es ab nach Sibirien. Währenddessen brach im Kosakenlager in Lienz, wo ja die Frauen, die Kinder und die und auch noch Männer zurückgeblieben sind, da bricht Panik aus. Die Männer kommen nicht wieder. Was ist passiert? Es werden dann die Popen feiern, dann eine Art Dauergottesdienste. Es gibt ein Plakat, da gibt es noch ein Bild davon. Da steht da drauf, lieber tot als zurück in die UdSSR, also in die Sowjetunion. Und den Zurückgebliebenen ist bewusst, dass auch ihre kleinen Kinder im Gulag, also in Sibirien, höchstens ein paar Wochen überleben würden. Manche versuchen dann zu fliehen. Manche Frauen gehen mit ihren Kindern in den Fluss, also ins Hochwasser, um sich gemeinsam zu ertränken. Manche erschießen ihre eigenen Kinder. Und andere versuchen, ihre Kinder den Tirolern zu übergeben. Und so ähnlich muss es auch Sonja Waldner mit ihrer Mutter ergangen sein.
Von meiner Mutter weiß ich eben nur, was man mir erzählt hat. Sie hatte so ein Schultertuch und sie war eine schlanke, große, schwarze, dunkle Frau. Eine schöne Frau war es gewesen, ja. Und die Frau Hansa, die hat sie mir nur erzählt, ja, dass sie auf den Knien sie gebeten hat, meine Mutter, sie möchte mich nehmen und das Kind großziehen. Und der Abschied soll ja sehr dramatisch gewesen sein. Aber ich muss ehrlich sagen, meine Mutter hat das wirklich vielleicht nur getan in ihrer Verzweiflung, weil sie gewusst hat, sonst kann ich nicht überleben. So steht sie nicht gebeten, zieh mein Kind auf, zieh mein Kind auf, nimm mein Kind.
Also in der Hoffnung, dass quasi dann Sonja als Tirolerin durchgeht und nicht als Kosakin sozusagen und in Sicherheit ist?
Genau, das war die Hoffnung vermutlich. Also wir wissen es ja sozusagen auch nur in der Überlieferung, was sie von ihrer Ziehmutter dann später gehört hat, die ja auch nicht viel erzählt hat, dass sie so übergeben wurde. Das ist eben die Sonja Waldner. Sie ist, ich habe sie kennengelernt, also eine große, schöne Frau, eine, man kann fast sagen, eine Herrscherin über einen Bauernhof in Südtirol, sehr resolut, aber auch sehr charmant. Sie ist allerdings vor 2 Jahren gestorben, leider. Mhm. Es war eine Frau voller Herzenswärme. Sie hatte so volles, lockiges, dunkles Haar, leuchtend blaue Augen. Also sie hatte schon so ein bisschen was Fremdes für Österreich, kann man schon sagen. Und sie wusste wirklich nichts über ihre Eltern. Sie hat keinerlei Erinnerungen, was ja auch normal ist für das Alter von einem Jahr. Mhm. Und sie hat nur 3 Schmuckstücke geerbt von ihrer Mutter, die sie sozusagen mit übergeben hat. Damals wahrscheinlich auch so als so eine Art Bezahlung oder so, dass jemand sich um ihr Kind kümmert, ja. Ja, und nochmal zurück zum Frühjahr 45 in Lienz. Im Lager sind also jetzt noch ein paar zurückgebliebene Männer und sonst Frauen, Kinder, alte Leute. Dann kommt der 1. Juni, also 4 Tage später sind wir jetzt sozusagen. Alle stellen sich im Kreis auf, es gibt einen großen Gottesdienst. Und daran kann sich dann wiederum Michael Rainer auch erinnern. Der war ja damals schon 5.
Ich kann mich nur an den Gottesdienst erinnern. Ja? Auf einmal sind da so Art Glocken, das waren so kleine Schienenteile, nicht in verschiedenen Längen. Durch das haben sie die Leute zum Altar gerufen, also zum Gebet gerufen, nicht? Damit sie von den Engländern verschont sollten werden. Nicht?
Und die sind ja sozusagen immer noch in diesem Lager und die Briten bekommen dann den Befehl, also die Briten sind, das ist ein schottisches Regiment, sie bekommen den Befehl, alte Frauen und Kinder zur Not gewaltsam zu verladen. Und das wollen die zwar nicht unbedingt, dieses Regiment, die Briten, aber sie müssen es tun, es sind ja Befehle, also zingeln sie die ein.
Und da sind die Engländer da vormarschiert und dann hat man gesehen, dass da drüben ein Zug steht. Auf einmal hat man gesehen, dass da Autos vorfahren, Leute von den Autos runterspringen, ne? Und sind dann vormarschiert. Und dann haben sie gegriffen, die Leute rausgegriffen. Und die Leute haben halt immer mehr Angst gekriegt. Wir haben immer mehr Angst gekriegt, dann sind wir alle immer enger zusammengerückt. Nicht? Und da haben die Engländer die Leute in den Zaun entlang eingepfercht. Durch den Druck hat der Zaun nachgegeben und da hat es eben auch viele Verletzte gegeben. Nicht? Dann hat es einen Knall gegeben. Ich habe nur einen Knall gehört. Ich kann es bezeugen, dass die Engländer nicht über die Köpfe geschossen hat, sondern die haben wohl auf die Leute geschossen. Sonst wäre mein Vater nicht tot.
Ja, das ist jetzt nochmal eine Erinnerung, die der Michael hat an seinen Vater, sozusagen an den Tod seines Vaters. Er ist wirklich erschossen worden, als die dort verladen werden sollten. Man muss es wirklich sagen, die Briten richten dort kein Massaker an. Aber es gibt schon Tote, als sie versuchen, die Leute zusammenzubringen irgendwie und zu verladen auf Laster und dann später auch in Züge. Und auch hier versuchen Hunderte wieder zu fliehen. Manche werden erschossen oder ertrinken in der Trau. Da war gerade Hochwasser im Frühjahr. Und das Interessante ist, die Annie Gruber, die wir vorhin schon mal gehört haben, die aus dem Ort kommt, die hatten dort nebenan ein Feld und die hat sich da hinter einem Strauch verborgen und hat sich das Ganze mit angesehen, was da passiert ist.
Und dann, was dann geschehen ist, das war so furchtbar, also diese Geräusche und da, wie die Leute mit den Kindern dann in das, da drunter war so ein kleiner Wald, von uns nicht gerade zu weit weg. Da hat man gesehen, manche mit dahin laufen. Auf einmal hat man gesehen, wie eine Frau so komisch da das Kind da bei dem Baum zu getötet hat. Das war so etwas Furchtbares, das ist mir lange nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und dann, manche sind in die Trau gesprungen, in das Hochwasser.
Ja, und am Ende werden dann doch alle Kosaken verladen, es sind ja noch ein paar tausend da, werden dann am Ende dann auch ohne weiteren Widerstand an die Russen übergeben in Judenburg. Die Generäle von den Kosaken und auch die Deutschen kommen direkt nach Moskau und werden dort nach einem Prozess auch gehängt. Und die meisten anderen kommen in den Gulag. Was ihnen dort genau passiert ist, wie viele dorthin gekommen sind, wie viele dort umgekommen sind oder so, darüber gibt es eigentlich kaum Angaben, muss man sagen. Aber man muss immer wieder sagen, dass es den ausführenden Soldaten später sehr, sehr unangenehm war, dass sie so hart gegen Frauen und Kinder vorgegangen sind. Aber man muss sich einfach die Situation nochmal vor Augen halten. Die Kosaken waren ja ein paar Tage später noch der Feind gewesen. Die haben auf der Seite der Wehrmacht gekämpft und waren da ja auch nicht zimperlich gewesen. Mhm. In Jugoslawien, auch in Italien. Sie waren Feinde der Anti-Hitler-Koalition, also auch gemeinsame Feinde von Briten und Sowjets. Und was man nie vergessen darf, im Frühjahr 1945 gab es in Europa über 30 Millionen Menschen fern der Heimat, die also irgendwo unterwegs waren und nach Hause wollten. Das waren also Kriegsgefangene, befreite Kriegsgefangene, Flüchtlinge, KZ-Überlebende, ehemalige Zwangsarbeiter. Und von diesen 30 Millionen waren 6 Millionen Sowjetbürger. Und Stalin wollte alle zurückhaben. Denn sie galten ihm als Hochverräter, aha, egal was sie gemacht haben. Und dann benutzte die Sowjetunion quasi auch ihre eigenen Kriegsgefangenen. Die hatten auch sozusagen auch Briten, Kanadier, Franzosen und Amerikaner. Mhm. Und die haben sie als Faustpfand behalten, um die Russen oder die Sowjetbürger oder ehemaligen Sowjetbürger, die im Westen waren, wieder ausgeliefert zu bekommen. Viele Kosaken waren ja nicht mal Sowjetbürger gewesen, weil sie früher emigriert waren, aber das war Stalin alles egal. Aber in dieser Situation war den Briten dann ganz einfach auch das Hemd näher als die Hose. Und man muss sich dann vorstellen, es sind ja doch einige geflohen von den Kosaken. Die irren dann dort durch die Berge. Das sind Kinder, es sind Erwachsene. Und manche werden später auch noch von den Briten aufgespürt. Und auch daran hat der Michael noch vage Erinnerungen.
Gleich da drüben, über der Bach, hat sich eine Frau um mich gekümmert. Die Frau hat diese Bäuerin gefragt, sie soll doch mich nehmen. Ist ein gutes Kind und so weiter, hat sie die angefleht. Nicht? Und eben, der Vater sei eben von den Engländern erschossen. Also muss die Frau vielleicht mich abgeschleppt haben von der Beckitz. Und dort hat mich dann eine Bäuerin mitgenommen in das, wie sagt man, in das gelobte Land in diesem Fall. Nicht? Ich habe schon viel Glück gehabt.
Ja, und dessen ist er sich auch bewusst, dass er da Glück gehabt hat. Andere haben das ja nicht gehabt, ja, die dann verladen wurden oder erschossen wurden oder was auch immer. Und die Sonja wiederum hat ja keine Erinnerung, wie wir wissen, weil sie noch zu klein war. Aber sie hat von der ersten Ziehmutter, bei der sie war, von einer Frau Antonia Hanser, die ja am Vorabend das Baby oder das einjährige Kind Sonja in den Arm gelegt bekommen hat, von der war wohl am nächsten Tag, dann erzählte sie, ein Zettel an der Kirche.
Und da ist gestanden, ich möchte noch einmal mein Kind sehen. Und das hat sie nach Hause und dann hat sie sich gedacht, das kann nur die Mutter sein. Dann hat sie mich gepackt und dann ist sie mit mir in diese Baracke gegangen. Und dann wären eine junge und eine ältere Frau drinnen gewesen und die hat mich gleich erkannt und hat mich gleich auf den Arm genommen und abgeküsst und Sonjitschka oder Sonjotschka hätte sie gesagt.
Tja, und das wird wohl ihre Mutter gewesen sein. Mehr weiß sie nicht, wusste sie nicht und hat sie auch niemals erfahren dann. Sie hatte dann auch so ein Fotoalbum, die Sonja, da stand dann drauf, Kosakin Sonja, ich habe überlebt. Er hat es mir dann ganz stolz gezeigt. Natürlich sind keine Fotos drin, die was über ihre Herkunft verraten, weil sie die ja nicht hat. Aber es sind dann Bilder aus ihrem Leben, zum Beispiel mit späteren Treffen mit Kosaken, Besuchen auf dem Kosakenfriedhof in Lienz und so weiter. Und auf der letzten Seite steht dann, und das hat mich wirklich berührt, wer bin ich wirklich?
Wir schauen heute auf das Leben von Sonja und Michael, zwei Kosakenkinder, die 1945 in Osttirol gestrandet sind, quasi so als ja, eine Art Treibgut der Weltgeschichte, kann man sagen. Die beiden wachsen jeweils in einer Bauernfamilie auf. Ihre Eltern sind verschollen bzw. tot und über ihre Herkunft wissen die beiden so gut wie nichts. Henry, wie haben die beiden denn damit gelebt, also dass sie eigentlich so ihre Wurzeln, ihre Identität quasi gar nicht so genau kennen?
Es war und ist eine sehr, sehr schwere Bürde für die beiden gewesen und ist es für den Michael noch. Und bei solchen Beispielen wird dann wieder mal bewusst, wie wichtig Identität ist für jemanden, wie wichtig es für jemanden ist, zu wissen, wo er herkommt. Sonja war ja damals 1,5, Michael 5. Sonja kommt dann bald zu einer zweiten Adoptivmutter, weil die erste sich das nicht mehr leisten kann. Sie kriegt ihre eigenen Kinder kaum satt. Sie wurde unter Geschwistern aufgezogen auf einem Bauernhof. Also dort gibt es viel Arbeit, keinen Luxus. Und am Anfang droht aber auch noch die Gefahr, dass die Briten nochmal kommen. Denn die haben die Umgebung, auch die Höfe abgesucht nach versteckten Kosaken, auch nach Kindern, die dort irgendwie noch versteckt sein könnten, um auch die noch auszuliefern an die Russen.
Nachher war ich eine Weile in Katitsch. Und da hat man gehört, sie suchen alle Kinder und wollen alle Kinder noch mitnehmen. Und dann habe ich mich immer gefürchtet. Und wir haben so einen alten Herd gehabt in der Küche, so einen gemauerten. Und wenn wer fremder gekommen ist und ich habe ihn nicht erkannt, dann bin ich immer hinter diese Scheiter in dem Loch reingekrochen. Also, weil ich nicht wollte nicht weg. Also haben die alle eingesammelt, was noch irgendwo noch war. Die Engländer. Und die haben da das Glück gehabt.
Und dann habe ich aber 3 Wochen kein Wort gesprochen. 3 Wochen. Mucksmäuselstübe, wenn ich spreche, verlernt hätte. Da habe ich auf einmal angefangen zu reden, dann habe ich alles so Deutsch gesprochen. Und das war meine Lebensrettung. Das sind die Engländer und Sowjetoffiziere sind da gekommen, haben dort die Kosakenkinder eingesammelt, was da im Dorf war, ja. Die letzte Frage war dann, wie ich gesprochen habe. Da sagte ich, so wie ja die Österreicher Deutschland sagen, sagte ich Deutsch. Da haben sie nichts mehr wollen wissen, da sind sie gegangen. Und mein Nachbar war ein Mädchen, das ist auch ein Kosakenmädchen gewesen. Und da bin ich nach 2 oder 3 Tagen bin ich wieder hingegangen zu ihr, spielen wollen, nicht? Dann hat die Bäuerin gesagt, ist nicht mehr da. Haben sie geholt, ist nicht mehr da.
Ja, der Michael, der ist ich habe ihn als sehr bodenständigen Menschen erlebt, der fest im Leben steht, aber hat sein Leben lang große Ängste gehabt, unerklärliche Schmerzen, wo er nie wusste richtig, wo das herkommt. Und auch die Sonja, die fühlte sich in ihrer Kindheit und Jugend über eigentlich wie ein Aschenputtel auf dem Hof. Also sie war die Geschwister oder die Stiefgeschwister, die sie hatte, denen war sie nicht gleichgestellt. Und für die Umwelt sind die beiden eigentlich immer die Russen-Belger oder die Kosaken geblieben. Und der Russe war eben der Feind, gerade für Leute, die im Krieg waren, auch die in der Wehrmacht gedient haben möglicherweise. Für die waren das die Kinder von ihren Feinden und deshalb wurden sie angefeindet von Kriegsheimkehrern oder auch von Soldatenwitwen, die ihre Männer verloren haben im Krieg.
Wissen Sie, früher waren die angenommenen Kinder und du warst fast kein Mensch. Wenn sie die noch nicht missbraucht haben, hast du Glück gehabt und einen sehr großen Schutzengel habe ich auch gehabt. Da habe ich ganz einen guten Priester gehabt, den ich mir anvertraut habe. Und ich war nahe daran, dass das gewaltig passiert wäre. Ich habe nur gemerkt, da stimmt was nicht. Aber solche Kinder hat man viel missbraucht.
Ja, und dann hat es das Zeugnis gegeben. Also, du bist nichts, du kannst nichts. Und du wirst immer nur Knecht bleiben. Bums. Und kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, einmal mit mir irgendwie ein freieres Gespräch oder irgendetwas zu machen, dass ich diese Verkrampfung oder irgendetwas, was das da war, ich weiß es ja nicht, der Schock immer noch in mir gesessen ist.
Ja, so haben Sie Ihre Kindheit und Jugend erlebt. Und der Michael ist dann sofort nach der Schule weg aus der Region und hat dann 38 Jahre lang in der Schweiz und auch in Deutschland gelebt. Also er wollte auch mit seiner Heimat erstmal nichts mehr zu tun haben. Kam dann erst mit über 60 mal in eine Klinik, weil er so psychosomatische Leiden hat. Und dort konnte ihm dann endlich mal geholfen werden. Und danach in seiner Rente ist er dann auch nach Lienz zurückgekehrt, hat dort ein Haus, ein Grundstück, züchtet seine Bienen. Und die Sonja ist immer dort geblieben, auch im gleichen Dorf, und hat sich, fand ich auch interessant, so richtig überangepasst. Also tirolerischer als sie konnte man gar nicht sein. Hat dann mit 22 den Nachbarn geheiratet, wurde Bäuerin, war dort auf der Landschule, in der katholischen Landjugend, Ortsbäuerin, das ist ja auch so ein Titel, wo man dann so Veranstaltungen organisiert und Ausflüge. Und dennoch hat ihre Schwiegermutter sie immer spüren lassen, dass sie eine Fremde war und dass sie ohne Besitz war. Und für beide blieb eigentlich immer der Schmerz und die Frage, wo komme ich her? Haben eventuell Verwandte von mir überlebt? Und auch, was steckt in meinen Genen? Was steckt in mir selbst? Ja. Aber für diese Fragen hat sich in Osttirol keiner interessiert. Also es war überhaupt kein Thema. Auch Sonja und Michael kannten sich damals noch nicht. Also die haben ja in unterschiedlichen Orten gelebt. Und das Interessante ist, so seit etwa 20 Jahren wird in Österreich die Geschichte aufgearbeitet. Erstmal so aus der Opferperspektive, da ist dann nur sozusagen von den bösen Briten die Rede, die werden als Kriegsverbrecher dargestellt, weil sie unsere Kosaken verraten haben. Diese unsere ist natürlich auch ein Narrativ von heute, damals wollte die ja auch keiner haben und man war froh, als sie wieder weg waren. Aber jetzt ist viel Forschung passiert in den letzten Jahren oder letzten 20 Jahren. Die Geschichte wird aufgearbeitet, auch anders gewichtet. Und für die Kosaken ist Lienz ein geradezu mythischer Ort, denn dort ist ja ein Teil ihrer Geschichte, ihrer Kultur auch zu Ende gegangen. Es gibt auch so einen Friedhof dort, es gibt eine Kapelle, hier werden regelmäßig orthodoxe Gottesdienste zu den Jahrestagen gefeiert. Und Sonja und Michael, und das fand ich wirklich interessant, auch wenn man sie länger interviewt oder mit ihnen spricht, was sie dann erzählen, man merkt dann, sie sind dann plötzlich nicht mehr nur das Strandgut der Geschichte, sondern sind auf einmal Zeitzeugen, für die sich die Außenwelt interessiert. Und sie kommen in die Zeitung, sie kommen ins Radio, sie kommen ins Fernsehen und werden natürlich von ihren Nachbarn dann auch plötzlich anders angesehen. Also es war nochmal so eine späte Genugtuung für die beiden. Ja. Und bei Michael, der hat ja das Glück, zumindest seine noch vage Erinnerungen an seine Eltern zu haben. Und der wäre schon auch gerne mal nach Odessa gereist, weil er weiß, dass er dort geboren ist.
Ich habe mich nicht getraut. Und da ich ja wusste, dass meine Eltern tot sind, habe ich mich gar nicht mehr darum praktisch gesagt gekümmert. Es wäre schon interessant gewesen, wenn man nachgeforscht hätte. Es würde mich schon noch reizen, dorthin zu kommen, nach Odessa. Also überhaupt in die Ukraine. Das muss ja ein wunderbares Land sein. Aber ich habe immer noch ein bisschen Bedenken. Die politische Lage ist nicht so einwandfrei.
Und was er damit meint, ist einfach, er hat Angst, dass er immer noch verfolgt werden könnte. Also diese Angst, die er als Kind hatte, dass dort die Briten oder die Russen ihn noch einfangen, so, die steckt ihm sozusagen immer noch in den Knochen. Deshalb traut er sich auch heute noch nicht, in die Ukraine zu reisen.
Ach, und ich hätte eher gedacht, dass er Angst hat, dahin zu reisen, weil er dann vielleicht da auch nichts findet, weil er ja quasi so entwurzelt ist.
Nee, das war es gar nicht. Nee, es war seine Angst, die tief in ihm drinsteckt, doch irgendwie noch für irgendwas belangt zu werden, was irgendwann in den 40er Jahren passiert ist. Ja. Und er ist ja immer noch im Vorteil gegenüber Sonja. Also Sonja sagte mir dann am Ende.
Der hat Fotos, der war sein Name und die waren natürlich gar nichts. Überhaupt nichts. Mit dem muss man sich abfinden. Ich glaube, das ist jetzt schon so, wenn man so alt ist und das hat sich nie jemand gemeldet oder gerührt nachher. Und dann sind die sicher alle gestorben.
Ja, und Sonja ist nun auch tot. Sie waren am Ende, glaube ich, wenigstens so ein bisschen ausgesöhnt mit ihrer Geschichte, weil sie nochmal in den Mittelpunkt gerückt wurden. Aber am Ende sind sie doch einsam geblieben, weil ihnen ihre Identität gestohlen wurde, das muss man sagen. Und die Weltgeschichte hat sie eigentlich ausgespuckt dort in Südtirol. Und dennoch muss man sagen, sie haben noch Glück gehabt, weil sie überlebt haben und nicht erschossen wurden und nicht in den Gulag gekommen sind, dort erfroren sind oder was auch immer. Ja.
Vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Henry Bernhard war das, mein Kollege. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Das war's von mir für diese Woche bei Plus Eins, wobei nicht ganz. Wenn Sie interessiert, warum Frauen möglicherweise die besseren Chefs sind oder warum es Leben retten kann, wenn man offen über psychische Erkrankungen redet, dann hören Sie doch auch gerne unseren anderen Plus Eins Podcast. Zu Gast ist Madeleine Alisadi aus Wien, die ich eigentlich nur dank Depression kennengelernt habe, kann man sagen. Ich bin Sonja Koppitz, machen Sie was draus.